wünscht, ich könnte es eben, ich könnte es abstellen und mir einreden, hey, es ist ein gegenseitiges Casten. Du musst auch selber schauen, ob du einen Regisseur magst, ob du mit dem klarkommst. Aber ich krieg's nicht hin. Ich hab, mein Magen ist immer, immer umgedreht und ich bin wirklich wahnsinnig aufgeregt.
Herzlich willkommen zu Schöner Scheitern Plus. Heute mit Anton Weil. Nein. Fast richtig gemacht.
Sag den Gast.
Luis Hofmann. Anton Weil. Richtig.
Abfahrt. Wir sind jetzt bei Schöner Scheitern Plus.
Wer den Premium-Account erstanden hat,
der hört jetzt die ganze Wahrheit.
Schöner Scheitern. Moderiert von Anton Weil. Heute mit Luis Hofmann.
Und?
Dann so immer mehr Leute.
Ich habe auch wen mitgebracht. Meine Katze.
Hast du Tiere?
Ich hatte mal ganz viele Katzen. Unsere Katze zu Hause hat nämlich insgesamt dreimal geworfen und dreimal aus Versehen. Wir wollten sie jedes Mal sterilisieren und dann haben wir gemerkt, sie hat schon,
sie ist schon
trächtig. Und einmal haben wir einen Film geguckt und wir gucken so in den Korb rein. Liegen da so zwei kleine Katzenbabys. Ploppt da so ein drittes raus. Plötzlich kommt so ein viertes. Und dann haben wir gemerkt, ah, die Katze war nicht einfach nur fett. Die war schwanger. Ja. Also insgesamt 12 kleine Katzenbabys.
Ich hätte so krass gerne wieder eine Katze. Ich hatte auch eine Katze und ich vermisse das voll. Aber mein Mitbewohner hat eine Katzenallergie.
Das ist traurig.
Das ist fucked up, ja.
Kann ich dir irgendwie helfen sonst noch, oder?
Ja, gerne. Kannst du mich einfach ein bisschen, so wenn ich am Einschlafen bin, so auf mich raufspringen und so ein bisschen so diesen Milchtritt machen. Was ich mich frage, unter anderem, würdest du wieder Serie machen, jetzt nach diesem Marathon?
In der nächsten Zeit erstmal nicht. Also wenn es vielleicht eine Miniserie wäre, ja. Aber ich möchte mich jetzt nicht direkt wieder für so eine lange Zeit verpflichten, weil ich jetzt gerade so froh bin, dass ich Zeit habe für neue, aufregende Sachen, so schön diese Zeit mit Dark war und so viel ich da gelernt habe. Aber es war sehr wichtig, das mal so abschließen zu können. Weil ich hatte das Gefühl, dass ich das zwischendurch so ein bisschen vermisst habe, dieses Fertigsein mit etwas abzuschließen und nicht über 4 Jahre dann immer so in den freien Zeiten diese Figur so an der Oberfläche zu lassen. Und deswegen werde ich es erstmal versuchen, nur Filme zu machen.
War das vorher schon klar, dass es so lang werden kann? Dass es so
ja, wir haben für 3 Staffeln unterschrieben. Aber nach der ersten musste die zweite dann erst in Auftrag gegeben werden und dann wurde aber die dritte direkt mit in Auftrag gegeben.
Hast du vorher schon gedacht, so okay, Netflix, das wird der nächste Step, als sozusagen dieses Angebot reinkam, war das so eigentlich wieder so ein Moment, wo damals hat deine Mutter gesagt, ich finde, du solltest das und das machen, war das bei Netflix so?
Ja, es hatte schon was von einem großen nächsten Schritt, voll vom Gefühl her. Es war auch so, ich habe die Pressemeldung gelesen und dachte mir da so, da muss es doch einen Sohn geben von diesen 4 Familien. Irgendwie muss ich da mitspielen können. Und dann habe ich die Casting-Einladung wirklich an meinem Geburtstag bekommen.
Geil.
Und habe mich extrem gefreut, weil ich weiß nicht, ich finde, Casting ist schon auch was Tolles. So aufgeregt ich auch immer bin, dir wird da eine Stunde oder eine halbe Stunde oder 2 Stunden, wie auch immer, dir wird da so Zeit geschenkt. Und du wirst angeguckt.
Du kannst deine Version zeigen.
Du kannst deine Version zeigen und mit dir wird gearbeitet. Das finde ich zum Beispiel beim E-Casting. Ich finde es dann nachvollziehbar, dass so viele gemacht werden.
Ja.
Aber ich finde es schrecklich, weil ich habe das Gefühl, dass mein Spiel auch irgendwie von der Arbeit mit dem Regisseur lebt und ich selber gar nicht so gut darin bin, eigene Regieentscheidungen zu treffen für meine Figur. Aber genau, dann habe ich die Casting-Einladung bekommen und dann ging das los.
Es gibt ja, das finde ich ja ganz geil, ich als Filmfan liebe das ja, so Behind-the-Scenes-Sachen zu sehen und Audition-Tapes und das.
Hast du das Audition-Tape von Dark gesehen?
Ja, ich finde es so geil. Also ich liebe es einfach, so, solche runtergebrochenen Sachen zu sehen, auch eigentlich wieder aus so einem Impuls von, ja, man kann das in einem, man spielt es nicht so, wie es dann am Ende geschnitten ist, dass es und die Kamera von hier und es kommt natürlich, es kommen noch so viele andere Gewerke dazu, die es Kinofilm big machen, sondern es geht um die Situation und die spielt man.
Ich dachte mir auch so, als ich gesehen habe, ach, danach habt ihr uns besetzt?
Wir machen
was haben wir denn da gemacht? Wirklich, weißt du, so eine halbtotale, ja, irgendwie, genau, oder amerikanische.
Ja.
Und wir gucken uns halt so ein bisschen an und reden so ein bisschen, genau, miteinander. Und bei den E-Castings guckst du mir immer so an, bin so, oh, da geht noch mehr. Oh, da geht noch mehr. Mhm. Und aber eigentlich guckst du dir dann so das Casting an, wofür, also wonach du für so eine Netflix-Serie als Hauptrolle besetzt wurdest.
Ja.
Und da ist, also ich habe da nichts gesehen.
Ja, also, voll. Ja, das ist krass. Aber ich frage mich dann auch, ob das dann nicht vielmehr der Moment ist in dem Raum, dass alle dabei waren, dass man so sagt, weil es wird ja oft so gesagt, der kam in den Raum, die Chemie zwischen den beiden, das war der Wahnsinn. Ob das man sozusagen mit im Raum sein muss, um das zu spüren, oder ob man...
Ja, vielleicht auch das. Und ich weiß nicht, zum Beispiel, ich war mal bei einem Casting bei David Vnent.
Mhm.
Der hat nur zugehört. Der hat gar nicht so richtig hingeguckt.
Ah, krass.
Der hat einfach nur zugehört und hat
ob das gehört, stimmt,
ob das Wahrhaftigkeit hat in der Stimme, was da gesagt wird. Das fand ich auch spannend. Also, aber sicherlich trägt auch die Energie im Raum total viel dazu bei.
Ja.
Und ich glaube, diese Tapes, die da gemacht werden, das ist, glaube ich, für viele einfach nur so eine, habe ich das Gefühl, so eine Nachversicherung. Ah, okay, der funktioniert auch sehr gut über die Kamera.
Ja.
Also ich, oder halt sich danach nochmal so zu, also um danach nochmal zu rekapitulieren, irgendwie, wir waren da alles da. Aber ich glaube schon, dass der Haupteindruck in dem Moment im Castingraum entsteht.
Ja. Ja, das ist irgendwie einfach lustig. Also ich finde es so geil, das so zu sehen, dass es dann so basic ist einfach.
Ja, mega basic. Gibt es auch noch die Szene mit Andreas Pietschmann, wo er die Idee hatte, so kurzfristig, der Fremde sollte einfach die ganze Zeit immer Zigaretten, genau, drehen. Und dann hat er sich da irgendwie die Casting-Seiten genommen und rollt da irgendwelche Schnipsel, ja, die ganze Zeit, und es sieht alles so trashy aus.
Es ist so richtig so Schultheater.
Ja, genau.
Nur, dass man halt ein bisschen weniger spielt als beim Schultheater oder beim Theater an sich so.
Ja.
Aber ja, sehr sympathisch und holt es irgendwie nah ran. So worum es geht. So. Das fand ich richtig cool. Ich habe auch noch, was habe ich noch gesehen, dass du, ich habe mir so ein Behind the Scenes von You Are Wanted angeschaut, wo du ja auch mitgespielt hast.
Mhm.
Und da erzählt Matthias Schweighöfer, was er von den Schauspielern wollte. Und er nennt es amerikanisches Spiel. Also, dass er immer gesagt hat, weniger spielen, weniger behaupten, ganz wenig machen und ja, schauen, wie viel erzählt denn der Charakter, wie viel lässt er sich berühren von dem anderen? Und dann dachte ich so, hä, aber das ist doch eigentlich basic Schauspiel, oder nicht? War das so anders, was ihr da gemacht habt?
Ich hatte da ehrlich gesagt auch nur ganz wenige Drehtage. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt in eine Schublade stecken könnte, dieses Spiel, in amerikanisch oder nicht amerikanisch. Ich habe sowieso in letzter Zeit immer mehr gelernt oder so, also ja, lernen müssen, dass es nicht das eine wahrhaftige Spiel gibt.
Voll.
Ich habe irgendwie, ich war immer der Meinung, es gibt die Wahrheit, es gibt Naturalismus, Wahrhaftigkeit und dann so muss man dann spielen.
Mhm.
Aber es ist ja auch irgendwie eine Ebene, die dazukommt bei Film, bei Fernsehen. Und es gibt nicht die eine Antwort. Und das macht uns ja auch alle so fertig. Uns Schauspieler, habe ich das Gefühl, dass es halt nicht die eine richtige Art und Weise gibt, zu spielen. Wenn du das kannst, dann kannst du spielen. Und dass es eben so wahnsinnig verschiedene Arten von Spiel gibt.
Mhm.
Also wenn man sich jetzt mal Daniel Day-Lewis anschaut, wenn man sich Jonah Hill anguckt, wenn man sich DiCaprio anguckt, wenn man sich Brad Pitt anguckt, wenn man sich dann Kate Winslet anguckt, die dann wieder sehr, also es ist ja schon sehr figurativ, so teilweise erinnert es schon an Theater und sowas. Und also es gibt einfach so viele verschiedene Arten zu spielen, die alle auf ihre eigene Art und Weise irgendwie Wahrhaftigkeit darstellen. Und deswegen finde ich nicht, dass es eine Art von Spiel gibt.
Mhm.
Natürlich sieht man schon öfters im Fernsehen, im deutschen Fernsehen, dass man da so
ein bisschen zu viel macht.
Ja, aber auch manchmal viel zu wenig, weil das kenne ich auch irgendwie von mir. Hauptsache nicht überspielen, ja, weißt du? Ja. So, und dass man dann sich aber auch so ein bisschen den Spaß am Spiel nimmt,
ja,
den Raum nimmt. Und das lerne ich auch gerade. Das habe ich, ich habe mich schon immer sehr gerne auf die sichere Seite geworfen beim Spiel. Und ich habe ja auch oft so Charaktere gespielt, die entweder sehr straight oder so sehr unsicher sind. Mhm. Und von daher war da nie viel mit großen Handbewegungen oder wie auch immer. Ja. Und ich habe mich immer sehr sicher gefühlt, ja, da stehen und so.
Und das Spüren.
Und das Spüren und, ja, und Denken und Sagen, ja, und so. Aber ich merke gerade, dass, wenn es zur Figur passt, dass da es noch ein bisschen mehr gibt.
Ja. Hast du denn einen Coach oder mit dem du regelmäßig arbeitest, ja, oder wechselt das?
Ich habe das erste Mal für Prelude mit Frank Betzelt gearbeitet. Und dann habe ich jetzt gerade wieder für die Vorbereitung vom Passfälscher mit Frank gearbeitet. Und das funktioniert sehr gut. Und ich habe das Gefühl, dass mich das sehr bereichert in meiner Sichtweise aufs Schauspiel und in dem, wie ich das Spiel angehe. Und ja, es hat mir eine enorme Sicherheit in der Figur gegeben, habe ich gemerkt. Jetzt vor allen Dingen in dieser sehr intensiven Vorbereitung für den Passfälscher. Und was man dann für einen Spaß haben kann. Mhm. Was man für einen Spaß haben kann, wenn man so die Figur hat, die ist so gesetzt und man hat Zugriff darauf durch verschiedenste Übungen, die man eben macht. Und danach geht's halt aber noch weiter. Und danach, oder es fängt dann erst richtig an. Die Figur ist so da und dann kann man einfach so ausprobieren. Aber man verliert sich halt irgendwie nicht, weil man so die Figur, ja, so hat als Sicherheit.
Und gibt er dann dir preis, welche Methodiken er arbeitet? Sagt er, das und das ist jetzt von Chabak, das und das kommt
aus? Ja, schon. Und wir haben dann auch verschiedene Sachen ausprobiert, um zu gucken, was passt mir am besten. Ja. Es geht ja darum, was hilft mir.
Total.
Und nicht so, was ist die beste Methode, weil das gibt es auch nicht. Es gibt einfach nur so Arten, die bei mir halt gut funktionieren. Das ist sowas.
Und kannst du sagen, was das bei dir ist?
Also bei mir funktionieren sehr gut energetische Sachen. Dass man dann,
um Subtexte zu finden für, oder wie du etwas sagst?
Nee, um Verbindungen zu Figuren, zu der eigenen Figur und zu Dingen zu haben, mit denen die Figur umgeht. Mhm. Zum Beispiel, dass man dann eine konkrete Beziehung zur Deportation der Eltern hat. Mhm. Weil ich habe eigentlich gar keine, ja, das ist keine Relation, ich weiß nicht, was das heißt.
Ja.
Also ich rational ja, aber
ja,
ich habe dazu keine...
Wie sollst du es verknüpfen
mit dir, verknüpfen,
deinem,
genau,
Leben hier?
Und dann stellt man sozusagen diese Energie auf. Und ich habe das dann auch zu Hause selber versucht und es hat nicht so gut funktioniert. Es war irgendwie, hat mir dieser Rahmen sehr gut geholfen und dieser Guide von ihm. Mhm. Und dann mit ihm zusammen funktioniert das extrem gut. Und dann hat man so wirklich, weiß ich nicht, dann weiß man, was das für einen bedeutet. Mhm. Und das ist es ja eigentlich. Was bedeuten die Dinge, die um die Figur herum passieren, für die Figur? Und dann musst du ja auch nichts mehr machen.
Ja, dann stimmt die Stimme, dann stimmt die Lautstärke,
ja,
dann stimmt
also
der Gedanke, der drunter liegt.
Mhm. Also natürlich gibt's auch so Sachen, dass du dir also von außen nach innen arbeitest, dass du dir eine Stimme dann überlegst, dass du dir eine Haltung überlegst oder ein Tier, was du nachahmst, was auch immer. Vielleicht passt das dann auch bei einer anderen Figur, die ich dann irgendwann vorbereiten werde. Aber für diese Figur, die wir jetzt vorbereitet haben, hat dies von innen nach außen, dieses energetische, sehr gut funktioniert.
Hast du eine Figur, wo du auch mal von außen nach innen gearbeitet hast?
Ich habe bisher noch nie wirklich gearbeitet. Also nie
so gearbeitet.
Das schon, aber nie konzeptionell gearbeitet. Mhm. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich nach einem Konzept, okay, mich vorbereitet habe. Davor war das eigentlich immer so, dass ich fast zum Casting gegangen bin und das Gefühl hatte, ja, ich weiß, wie diese Figur sich verhält. Und zwar und dann halt einfach sehr aus einer Intuition heraus. Mhm. Und was ich einfach immer viel gemacht habe, waren so lange Gedankengänge über die Szene hinweg, damit ich immer weiß, was so im Kopf abgeht, damit ich in Anführungsstrichen nichts spielen muss,
ja,
weil dann denkt die Figur ja darüber nach und dann wird man das schon sehen.
Aber dass du nicht nur an den Satz denkst, den du jetzt gleich sagen wirst und dem anderen zuhörst, sondern dass du andere Gedanken hast, die währenddessen noch...
Genau, es ist wie so ein ganz langer Monolog, der die ganze Zeit...
Der innere Monolog.
Der innere Monolog, der nonstop hinter meinen Augen abläuft.
Ja. Und suchst du denn auch so Rollengeheimnisse und sowas?
Ja, es gibt sowas wie, dass man sich eine Vorgeschichte ausdenkt, genau, die man selber nur weiß.
Ja.
Und das ist aber voll wichtig, finde ich, weil es muss ja irgendwelche Antriebe geben für die Figur.
Ja.
Und dann hat das einfach viel mehr Fundament, was man dann so sonst behaupten würde.
Und du hast doch auch, oder liege ich da falsch, schon einen Improfilm gemacht?
Mhm.
Wie läuft da dann bei dir die Vorbereitung? Oder gehst du da auch einfach von der Intuition mehr aus? Und
also das war so ein ganz schönes Hauruck-Projekt. Das war dieser Lysis, oder wie der jetzt auf Englisch Down the River heißt, mit Oliver Masucci.
Mhm.
Und Rick Ostermann hat da Regie geführt. Und wir haben davor sehr viel über die Rollen gesprochen, aber ich habe mich nicht mit jemandem zusammen vorbereitet. Und ich wusste einfach nur diese ganze große Backstory von meiner Figur.
Ja.
Und dann haben wir mit diesem Wissen immer wieder für die Szenen neue Informationen bekommen, mit denen wir dann umgehen mussten, wenn wir aufeinander getroffen sind. Also wir hatten dann verschiedene Informationen, dann sollten wir einen Dialog führen. Zum Beispiel ich sollte ihm klar machen, dass ich nichts von ihm will, dass ich nicht mit ihm reden möchte, und er hatte ein anderes Ziel. Und dann wurden wir so aufeinander losgelassen. Und oder zum Beispiel er packt das Zelt aus und ich weiß, dass alles manipuliert ist, er aber nicht.
Ja.
Und das war auch irgendwie ganz spannend, weil wir da teilweise 1 bis 2 Stunden am Stück gespielt haben, bis die Akkus leer waren von den Kameras.
Geil. Habt ihr auch verschiedene Versionen gespielt von einer Szene? Also so zum Beispiel, jetzt hast du ein ganz anderes Ziel als gerade eben, oder jetzt lässt du ihn gewinnen und lässt dich überzeugen?
Nee, es gab eigentlich immer nur eine Version, weil die zweiten Takes alle schlecht waren. Mhm. Also nicht schlecht, aber halt so, die hatten nicht mehr dieses kleine Magische, weil man das dann schon erlebt hatte. Und wenn es da so um Improvisation geht, um so ein Momentum, dann ist das nicht so wiederherstellbar wie jetzt eine Szene, die man dann im Vornherein sowieso schon irgendwie lernt und sich zurechtlegt. Und und das ist schon auch ein anderes Spiel, als jetzt so Bögen zu spielen. Das ist halt, geht sehr viel um Impulse und Intuition und so.
Mhm. Wie ist das, wenn du wenn du nicht in deiner Muttersprache spielst, wenn du in Englisch, hast du auch schon außer Englisch was anderes gespielt, weiß ich gerade gar nicht.
Mhm.
Auf jeden Fall, wenn du in Englisch spielst.
Doch, ja? Na klar, Russisch.
Ah.
Ja, bei The White Crow von Ralph Fiennes.
Ja. Benutzt du dann das Hindernis, dass du diese Sprache nicht so gut kannst? Oder sollst du die Sprache so gut können, dass sie kein Hindernis mehr ist? Wie gehst du damit um? Hast du das Gefühl, dein Spiel ist in einer gewissen Weise begrenzter oder unsicherer?
Also, mir fällt es relativ leicht, so direkt auf Englisch dann auch zu denken.
Mhm.
Weil ich mal, ich glaube, es liegt daher, dass ich mal ein halbes Jahr in Australien war und jetzt in letzter Zeit wieder knappe 2 Monate in London.
Ja, du sprichst extrem gutes Englisch. Das ist mir aufgefallen bei der Netflix 3. Staffel Promophase, die ja online stattfand.
Da war das schon wieder schlechter, weil ich schon wieder so lange in Deutschland war.
Nee, ich fand's mega. Also ich war sehr beeindruckt und es war auch sehr lustig, die Kommentare unten drunter zu lesen, so, oh my God, he's a brilliant, was haben sie gesagt? Sie haben gerätselt, ob es jetzt britisch, englisch ist oder Australian oder, aber es war wahrscheinlich genau einfach dazwischen mal, aber die waren so, oh mein, das ist ja, der muss Muttersprachler sein oder der hat vielleicht noch den und den Background oder so, das fand ich voll lustig.
Ja, das war auch, ist schon mein Ziel, also mache auch so Akzenttraining und
Cool. Habe
es auch in London eben dann intensiv gemacht. Aber deswegen glaube ich, dass wenn ich auf Englisch spiele, es ist schon irgendwo was anderes, weil sich deine Persönlichkeit ja auch mit der Sprache verändert. Man ist definitiv jemand anderes, wenn auch nur leicht abgeändert, aber definitiv jemand anderes, wenn man auf einer anderen Sprache spricht. Es gibt das so my Spanish self, my Portuguese self, my German self. Also ich glaube schon, dass das auch eine andere Energie, anderen Spirit dann mitbringt, die Sprache. Aber ich hab nicht das Gefühl, dass ich behindert bin.
Ja.
Also.
Du benutzt es dann eher. Das ist dann ein Teil, eine Facette.
Dass ich gehindert bin daran.
Ja.
Aber vielleicht ist es auch eine Ebene, die dazu kommt, die ganz spannend ist. Ich weiß nicht, habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Aber im Russischen war es, fand ich relativ schwierig. Also habe ich schon echt lange geübt für so ein paar Sätze, damit ich die auch,
ja.
Also da muss ich so eine Szene auf Russisch spielen. Das war wahrscheinlich so, weiß nicht, 12 Sätze oder so. Und du hast dann die Übersetzung da, aber während du sprichst, musst du das dann wirklich auch mal verstehen.
Mhm.
Also das, am Anfang sagst du das und denkst, du verstehst, was du da sagst, weil du die Übersetzung liest. Aber eigentlich, wenn du es sagst, verstehst du es währenddessen noch nicht,
ja.
Wenn es Sinn macht. Und ich habe die dann sogar noch mal einige davon im Nachsynchron wiederholt, weil ich weiß nicht, weil die dann auch noch gesetzter waren, weiß nicht, aber.
Wie gefällt dir Synchronarbeit?
Nicht so gut. Aber ist irgendwie schon, also ist irgendwie Teil davon und manchmal kann man da sogar noch was rausholen, weil man nochmal mit Abstand auf die Szene drauf guckt und manchmal vielleicht ja auch nach so einem Dreh mehr Wissen hat,
ja.
Als an dem Tag, wo man diese Szene gespielt hat, wenn es zum Beispiel eine der letzten Szenen waren des Films oder so. Aber generell mag ich es schon nicht, in einem cleanen Raum das versuchen wiederherzustellen, was man da mit so viel Feinarbeit hergestellt hat, erarbeitet hat.
Ja, das verstehe ich.
Aber ich finde zum Beispiel so Zeichentricksynchron
Hast du mal
sehr
gemacht?
Witzig. Ja, ich habe mal der kleine Rabe Socke gesprochen.
Aha.
Der klang ungefähr so. Hey Leute!
Wirklich?
Ja, genau. So unfair. Alle anderen sind draußen spielen und ich muss den ganzen Tag hier Möhren pflücken. So.
War das ein Hörspiel oder ein Film?
Eine Serie.
Ah, okay.
Und Jan Delay hat den Film gesprochen.
Es klang ein bisschen nach Jan Delay.
Genau, und deswegen musste ich mich ein bisschen anpassen, dass der auch so ein bisschen nasal klingt. Natürlich habe ich so trotzdem mein. Ich kann nicht genauso klingen wie Jan Delay, aber halt so ein bisschen. Und dann habe ich auch mal die Heinzelmännchen. Also die Heinzels hieß das, eine Zeichentrickverfilmung, die
okay,
auch
geil.
Synchronisiert. Aber du machst ja auch synchron, oder?
Ich mache auch ab und zu synchron, ja. Also mal hier, mal da. Was ich noch nicht gemacht habe, ist eine Animationsserie oder Zeichentrickserie zu sprechen. Darauf habe ich mega Bock. Weil ich glaube, genau dieses, ich kann reden, wie ich will, das macht Spaß. Ich glaube, sowas ist halt geil, wenn man so komplett frei drehen kann. Aber was ich gemacht habe, sind so Hörspiele und so. Da gibt es ja auch schon so. Ich
das ist
auch,
super geil.
Ich spreche jetzt so einen Trainer bei so einer Panini Sports Academy.
Ja, da habe ich mal reingehört.
Ja, herzlich willkommen in der Panini Sports Academy. Ja, das ist krass lustig, da so frei zu drehen. Oder?
Kennst du die Klippenland-Chroniken?
Nee.
Also, das gibt's nicht auf Spotify, es gibt's nicht auf YouTube, es gibt's nicht auf iTunes. Du musst es dir bei Amazon bestellen.
Auf CD oder was?
Auf CD.
Mhm.
Aber es lohnt sich. Das ist mein Lieblingshörspiel von früher. Oder fast immer noch. Und es, ja, es ist so ein bisschen Fantasy, es geht um Himmelspiraten und so Kreaturen, aber irgendwie ist es nicht so, ich stehe eigentlich überhaupt gar nicht so auf Fantasy, aber irgendwie ist es so toll, vor allen Dingen gelesen von Volker Niederfahrenhorst, also wirklich großartig und dann sind so Stimmen auch so, Waldbräu? Wir haben kein Waldbräu, das ist eine Trinkhölle. Ich habe über Straße gehen sehen und warum? Da war er wieder weg. Also es ist so, mit verschiedenen Akzenten.
Ja.
Er spricht eben alle Figuren. Ja. Und es ist so liebevoll gemacht und auch die Geschichten sind sehr schön. Das will ich wirklich ans Herz legen. Ich will es mir auch unbedingt wieder holen. Ich habe es nämlich irgendwie nur mit meinen Eltern, aber werde mir eine zweite CD nochmal zulegen.
Ja, geil.
Es gibt aber, glaube ich, 10 Teile. Die ersten 6 sind auf jeden Fall gut.
Zum Einschlafen dann vielleicht.
Ja, aber auch zum Mitfiebern.
Auch zum Mitfiebern. Beides. Das finde ich ja immer gut. Ich finde das ja auch, wenn Leute sagen, ja, ich höre dir gerne zu, dann zum Einschlafen. Das ist eigentlich ein Kompliment.
Ja, das stimmt.
Auch wenn sie dann so wegdämmern. Was haben wir jetzt? Wir sind in die Toskana gefahren und haben den 200. Fall der 3 Fragezeichen gehört.
Mhm.
Bist du 3 Fragezeichen-Fan?
Ja, klar.
Hast du ihn gehört?
Den 200. Nee.
Der geht 7 Stunden oder so. Oder 6. Ewig auf jeden Fall. Komplett Wahnsinn. Also fängt an in Rocky Beach natürlich und geht dann aber bis nach Indien und, ah, oh fuck, Spoiler Alert, ne? Habe ich von dir gelernt. Spoiler Alert. Es geht auch nach Indien.
Ja, jetzt hast du es doch schon gesagt.
Ja, aber das schneide ich ja raus.
Ach so, okay, verstehe.
Oder? Ach, was weiß ich. Leute, hört euch die 200. Folge an. Vielleicht überleben die 3 Fragezeichen den 200. Fall. Was ziemlich wahrscheinlich ist, weil es ja schon weitere Fälle gibt.
Spoiler?
Spoiler Ende.
Hier ist ist Jonas, Peter Schaub, Bob Andrews, die drei... Oh. Hallo meine Freunde, ja richtig, ich höre gerade die drei Fragezeichen, allerdings die Folgen aus 2007. Da musste der Kosmos Verlag nämlich die drei Fragezeichen ändern in die drei. Justus Jonas wurde zu Jupiter Jones, Peter Shaw zu Peter Crenshaw und Bob Andrews zu Bob Andrews. Richtig, der Kosmos Verlag hat nämlich in 2006 die Rechte an den drei Fragezeichen verloren. Übrigens, meine Lieblingsfolge ist der Superpapagei. Bestes Zitat, der dicke Mr. Claudius sagt, na, da hab ich euch. Naja, ich hör mal weiter. Ich bin gespannt wie eine Trulla. Adlassi.
Spoiler Ende.
Hast du das beigebracht bekommen?
Ich hab das oft eben nicht gemacht. Und dann gab es wirklich so Rage-Kommentare darunter und unter so YouTube-Videos. Also wir haben so Netflix-Spiele gespielt und dann über andere Shows und bla bla bla. Und dann habe ich über Game of Thrones auszusehen, so Major-Spoiler gedroppt. Ich habe es nicht mal gesehen. Ich habe es nur irgendwie erzählt bekommen von Freunden. Und dann habe ich es halt gesagt. Und dann wieder bei was anderem und so. Und dann ist wirklich so, Louis sollte mal lernen, davor Spoiler zu sagen und
stark.
So. Und deswegen sage ich das jetzt immer.
Okay. Du hast Game of Thrones aber gar nicht geguckt.
Nee.
Aber einfach nur den Spoiler gedroppt.
Ja. Ja, es war so, Major Game of Thrones Spoiler kommt jetzt. Es war so wegen der Beziehung von Jonas und Martha.
Mhm.
Die sind ja Tante und
ja.
Neffe. Ja, und so ist es doch auch bei Jon Snow und Khaleesi.
Ja.
Sie weiß sogar die Namen. Spoiler Ende Game of Thrones.
Tja, Leute, viel Spaß. Jetzt müsst ihr Game of Thrones schauen, wenn ihr... Obwohl, nee, warte mal, jetzt hat man das Spoiler ja gehört. Ich komme da noch nicht ganz drauf klar.
Ich verstehe es auch nicht. Wann sollen die Leute wissen, ja, wo sie dann wieder hinscrollen sollen?
Ja. Was machen die denn dann?
Ich glaube, weil die scrollen genau in den Spoiler rein. Sind so, ich wurde vorgewarnt, jetzt habe ich... mit.
Wann ist dieser verdammte Spoiler? Die ganze Sendung ist ein Spoiler. Ja, Generation Internet. Dafür ist das Internet schon richtig krass schön,
Generation
oder?
Generation Internet.
Generation Internet.
Jetzt mit Tom Lars.
Herzlich willkommen. Tom, was machst du denn hier? Ja, ich habe gehört, dass ihr über Improvisation im Film redet und das ist ja auch mein Fachgebiet, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, unverhofft, dass ich jetzt hier auch stattfinde.
Es ist witzig, wie ähnlich Toms Stimme deiner ist.
Komisch, ne?
Ja.
Komisch, ja.
Guck mal, ist auch einfach wieder gegangen.
Ja. Witzig. Tom, mach's gut.
Ciao, bis später. Ich kenne ihn gar nicht.
Nix da, ciao. Hier spricht der echte Tom Lass. Hallo, willkommen in der Sendung. Ich. Was ich dazu sagen wollte, ist einfach nur, ich habe nicht ganz mitbekommen, worüber ihr gesprochen habt. Ich weiß nicht, wo ich, aber, und ich weiß auch nicht, warum. Und ich finde es aber super und ich freue mich daran. Ich habe einfach noch nicht, ich weiß nicht, wo ich wann war und wer ich war und warum ich da war. Und was ich richtig stellen soll, weil es gibt bisher nichts richtig zu stellen, weil es wurde ja nichts Falsches gesagt, außer dass ich nicht da war. Aber das ist ja jetzt nicht per se falsch. Was heißt eigentlich per se?
Ich habe viel zu sagen, auch zur Improvisation im Film. Das ist sozusagen mein Steckenpferd. Also, ich habe nicht wirklich ein Steckenpferd, das ist eine Metapher. Okay, auf Wiedersehen. Tom Lass sagt Tschüss. Ich kann nicht so auf den Namen sagen, ohne zu lachen. Ich probiere das gleich nochmal.
Wie bist du denn, wenn du bei den Oscar-Verleihungen oder so bist, hast du dann so, okay, mit dem und dem muss ich reden, das geht einfach nicht klar, das ist jetzt so once in a lifetime, ich gehe mal kurz zu dem und dem, oder ist das so absurd, dass man denkt so, ist ein anderer Planet, ich bin jetzt hier mit meinen Leuten und guck mir das alles so ein bisschen an. Oder ist es ganz anders?
Naja, es ist einfach auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr absurd. Alles sehr, sehr aufregend, aber auch ein bisschen crazy, also auch so ein bisschen negativ crazy manchmal.
Mhm.
Einfach abgefahren, es ist wirklich abgefahren.
Amerika.
Amerika.
Ja.
Und als dann so die Stars bei den Laudatios auf die Bühne kamen, dann bist du schon kurz starstruck. Aber ich bin jetzt, außer zu einem, wo ich wusste, dass mal eine Freundin von mir mit dem gedreht hat, bin ich zu niemandem hingelaufen und habe ihn angesprochen. Ich war auch mal auf einer Aftershow-Party von einem Hollywood-Film mit einem sehr krassen Cast und die war nicht so groß und ich hätte ohne Probleme diese Menschen ansprechen können. Vielleicht hätte ich auch nur 10 Sekunden mit denen gequatscht und wahrscheinlich hätten sie sich wieder weggedreht, weil es sie gelangweilt hätte. Ich hätte es aber auf jeden Fall machen können.
Ja.
Hab's aber nicht gemacht. Obwohl es sehr aufregend war, Aber irgendwann, ich weiß auch nicht, dann legt sich so ein bisschen die Aufregung und dann, du machst es einfach nicht. Hm. Oder ich als Louis mach's einfach nicht.
Jetzt spielt halt Timothy Chalamet die Hauptrolle in Dune bei
Denis Villeneuve.
Ja, genau.
Weil ich Denis Villeneuve nicht angesprochen habe. Ja, ja, eigentlich wollten die mich auch casten für Bob Dylan. Weißt du?
Ja.
Weil ich dem so ähnlich sehe, weil ich so aussehe wie Bob Dylan.
Ja, und auch deine Stimme.
Und weil meine
sehr,
Stimme
sehr wie Bob Dylan.
Was hat Sandra Hüller gesagt? Singen kann man immer.
Ja.
Oh, hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me.
Wie schön, du hast die Folge mit Sandra Hüller gehört.
Ja. Okay, jetzt kommt's raus, ich bin voll der Fan, Anton.
Scheiße, fuck, ich hab hier einen Fan, Leute. Ist mir ein bisschen unangenehm. Was wollte ich noch fragen? Jetzt hast du mich voll rausgebracht mit deinem Singen. Sing doch einfach noch ein bisschen was, komm, ist doch die Bonusfolge, scheiß drauf. Nee,
ich bin sehr textunsicher.
Das ist ja egal.
Aber es ist wirklich, also ich habe viele Freunde, die sehr gut Texte mitsingen können, was ich sehr beneide. Weil ich einfach manchmal nicht so sehr auf Texte achte bei Songs. Mhm. Und hier habe ich mal gelesen, dass es irgendwie davon zeugt, dass man oberflächlich ist. Schade. Jetzt habe ich mein Armutszeugnis unterschrieben.
Ja. Aber du bist ja Schlagzeuger, vielleicht hörst du einfach mehr auf die Percussion und so, auf den Rhythmus.
Voll, ich höre extrem, also ich bin schon ein Musikfreak, würde ich sagen. Also
da haben wir überhaupt nicht drüber geredet, ne? Das war so eine geile Steilvorlage von Leonard Scheicher in der Vorstellung in der normalen Folge. Ja, bitte. Du bist ein verdammter Musikfreak und hast Playlisten. Wo sind die?
Die sind auf Apple Music.
Mhm.
Und es hat ja niemand Apple Music.
Das stimmt.
Aber ich habe jetzt auch letztens eine Dark-Playlist auf Spotify gestellt.
Geil.
Und die veröffentlicht
und
die auf Instagram gepostet.
Okay, wie heißt die? Mal eben hier reinsliden in die Nummer.
Die findest du, glaube ich. Dark Radio habe ich es genannt. Ich weiß nicht, ob das...
Aber sie ist öffentlich?
Ja, aber ja, weil ich dachte, vielleicht ist das ganz schön, wenn die Leute was von der Musik hören, die ich währenddessen so gehört habe.
Ja.
Und ich würde generell gerne, glaube ich, mal Playlisten kuratieren. Ich glaube, das würde mir wahnsinnig viel Spaß machen.
Geil.
Weil ich sehr viel Zeit damit verbringe, neue Musik zu entdecken, mir so Artikel durchzulesen, welche Musiker andere Musiker empfehlen, durch YouTube-Kanäle durchzuklicken, Empfehlungen bei Spotify, Apple Music, wo auch immer. Und ich bin auf jeden Fall auch so ein Fanatiker von saftigem, knackigen Sound. Wenn's so
crispy.
Crispy, aber ich stehe halt auch auf so 60s Bass und so und einfach tasty Kram. Weißt du, so ein bisschen Retro und geil. Deswegen würde ich schon sagen, ich höre sehr viel auf den Sound und dann vielleicht nicht so sehr auf die Songtexte, obwohl ich jetzt immer mehr gelernt habe, vor allen Dingen bei Alex Turner irgendwie auf die Songtexte zu achten, weil die ja sehr wichtig sind, weißt du, von Arctic Monkeys und von Last Shadow Puppets.
Mhm. Last Shadow Puppets wusste ich gar nicht, dass der da ist.
Ja, mit Miles Kane zusammen, von den Rascals, glaube ich. Und das ist eine der coolsten Bands ever. The Last Shadow Puppets, die sind inspiriert von Scott Walker und David Bowie. Und das
wird
hat
hier ein bisschen Know-how gedroppt,
Leute. Und das ist so toll, weil das so ein Western-Flair teilweise hat, mit so italienischen Elementen und dann aber eben so diese klassischen Arctic Monkeys Sachen und dann Streicher
Arctic
drin
Monkeys
und so.
Die waren so krass, Mann.
Die sind immer noch total krass. Das neue Album, ich dachte auch, es ist irgendwie so ein bisschen underwhelming.
Ja.
Und ich habe es dann noch mal ein paar Mal gehört und es ist so, so geil. Und das klingt zum Beispiel auch so wahnsinnig tasty.
Geil, Mann. Also rein auf jeden Fall. Habe ich auch sehr...
Tranquility and Base Hotel and Casino.
Weißt du, genau. Ich sehe es gerade. Ja, mega. Mann, das war allein so Albentitel, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, so viel zu lang, aber halt so scheiß der Hund drauf.
Ja.
Oh, love it. Das war richtig geil.
Ja, oder auf AM ist doch ein Titel, der heißt World's First Monster Truck Flip. Irgendwie sowas.
The world's first ever monster truck front flip.
Ja, genau.
geil. Und war das eine EP, dieses Who the Fuck Are Arctic Monkeys? Kennst du das noch?
Nee.
Das war richtig geil.
Das war deren erste EP oder was?
Ich glaube, das war zumindest, da habe ich die wahrgenommen. Das war richtig geil.
Oh, aber ich habe letztens mal eine Live-Aufnahme von Last Shadow Puppets gesehen. Also diese andere Band von Alex Turner. Und ich hatte mich sehr auf eins meiner Lieblingslieder gefreut, My Mistakes Are Made For You.
Mhm.
was auf dem ersten Album von denen drauf ist. Und dann haben die es so runtergeschreddert, so lustlos. Die hatten so krass keinen Bock. Das ja. war schon ein bisschen witzig.
Die Hives habe ich live gesehen, jetzt vor 5 Jahren oder so. Auf so einem komischen Sponsored-Mini-Festival von Jack Daniels oder keiner. Das war auf jeden Fall sehr eigenartig. Und man wusste so, okay, die sind Vollprofis, aber es war irgendwie so, die machen das halt jetzt einfach für die Kohle und weil die kein, weiß ich wahrscheinlich, sonst keine Musik mehr zusammen machen und das war irgendwie komplett eigenartig.
Aber manchmal springt auch einfach nicht der Funke über. Also ich habe mal ein Konzert gesehen von Balthasar letztes Jahr. Kennst du die Band?
Nee.
Die machen auch so ziemlich coolen Indie-Rock-Alternative-Zeug. Und der Sound war unfassbar fett und die Crowd war so lame. Und alle waren so am Handy und haben so auf Instagram gecheckt und Nachrichten versendet und gelabert und so.
Generation Internet.
Hast du es hier in Berlin geguckt?
Ja.
Ja, das ist wahrscheinlich das Berlin-Publikum, was alle hassen.
Ey, ich war auf dem Parcels-Konzert.
Okay.
Ganz vorne und es ging ab. Es war so geil. Es war eins der geilsten Konzerts ever und es war auch in Berlin. Okay. Da war ich auf einem Papus-Konzert in der Berghain-Kantine. Das ging auch mega ab.
Ja.
Also
liegt es nicht an Berlin?
Ich glaube nicht, dass es an Berlin liegt.
Okay,
das war aber auch so ein bisschen, weil es war sehr durchmischt. Also es war so von 16 bis 45 und irgendwie, vielleicht haben die keinen gemeinsamen Nenner gefunden oder vielleicht war die Band auch müde und hatte keine Energie mehr, um irgendwie Feuer auf die Crowd überschwappen zu lassen.
Ja. Aber geil, ey, wenn du so krass drin bist in Mucke, so, dann mach doch so DJ auch einfach auf irgendwelchen Premierenpartys oder so, dann machst du es vielleicht eh.
Ja, könnte ich machen.
Das wäre doch voll geil.
Also, meine Nummer ist 0176-442-3100.
Ja,
ruf mich an. Meine E-Mail-Adresse ist luisschmuis@
jetzt wird es nämlich spannend.
cooliomail.com.
Ja. Oder @wegwerfmail.de. Kennst du die? Wenn man so nur einmal eine Mail braucht und Angst hat, das wird dann so Newsletter-Schrott.
Ah, okay.
Naja.
Naja, aber also ich lege auch gerne auf. Aber nicht bezahlt. Aber ich, also.
Du, dann leg doch bei mir mal unbezahlt auf.
Ja, ist doch geil.
Machen wir das.
Mach ich sehr gerne.
Ist
weil
doch geil.
Ich bin auch nicht der Beste darin, jetzt diese Effekte und krassen
Übergänge. Aber du hast halt einen guten Musikgeschmack und weißt, was auf was passt.
Ja.
So. Hört ihr, der Junge muss kuratieren. Ich gucke gerade deine Dark Radio Playlist, ist ja auch schön durchmischt.
Genau, das ist halt aber schon in dem Mood von Dark und so alles.
MGMT, Sonnenlux, Coldplay, Bon Iver, Tom York.
Radiohead ist da noch drauf.
Radiohead, David Bowie, Parcels, Soko.
Ja.
Krass. Ja, ey, geil, voll schön. Du hast Schlagzeug oder du spielst noch Schlagzeug?
Naja, also ich habe viel Schlagzeug gespielt, als ich jünger war. Dann bin ich nach Berlin gezogen und hatte keinen Schlagzeug mehr. Deswegen habe ich es ein bisschen aufgegeben. Und jetzt habe ich es mal wieder so angefangen, mit Leuten zu jammen ab und zu.
Geil.
Und das ist geil. Das ist wirklich richtig toll. Auch geil. So ohne einen wertigen Output haben zu müssen.
Und entsteht dann bei dir trotzdem so ein Ehrgeiz, so, ey, das ist doch geil, lass mal einen Song machen, lass eine EP einfach machen, oder ist es so, nee, komm,
nee, wir müssen
das
befreit keine EP, mich. Wir müssen keine EP
einfach
machen.
Nur
ja, einfach nur zocken.
Abzocken.
Und es ist doch geil, wenn man was schreibt, aber es muss nicht gut sein.
Ja.
Also so.
Geil. Ey, das finde ich richtig gut.
So, dann denke ich wohl jetzt, auch der Rekord gebrochen ist, wurde 734 Mal geil gesagt in einer Minute. Das ist Podcast-Rekord. Danke. Machen wir dann auch langsam mal Schluss, ja?
Ich auch.
Mit wem machst du das?
Naja.
Darfst du nicht sagen.
Nee, es ist so bescheuert, weil wir haben erst jetzt einmal gejammt.
Ja.
Wir wollen es die ganze Zeit auf die Kette bekommen, aber dann kam Corona und auch zwei Schauschis und auch wenig Zeit und so. Ja. Deswegen kann man es leider noch keine richtig offizielle Band nennen. Ich habe auch irgendwann mal sowas gesagt, dass ich jetzt anfange, mit Leuten zu jammen und dann war direkt Überschrift irgendwo
Album
hat jetzt eine Band. Ja, genau, so ungefähr. Luis Hofmann, bald Kollaboration mit Kanye West, Shakira und...
Jetzt kommt's.
Green Day.
Ja, mein Lieber, ich danke dir auch für diesen unfassbar exklusiven Part. Ich überlege gerade noch, ob wir irgendeine Steilvorlage verpasst haben.
Für den nächsten. Ich kann auch noch mal eine Dreierrunde einsteigen. Also so ist
oder so. Auch geil. Nee, aber ich habe überlegt, ob irgendwas Leonard Scheicher uns noch so hingelegt hat, worüber wir gar nicht geredet haben. FIFA, das finden wir jetzt gleich mal raus. Wir zocken mal eine Runde.
Finde ich gut.
Und sonst, ja, hat er gesagt, du bist ein unfassbar feiner Mensch und das, würde ich sagen, wissen jetzt spätestens auch die Zuhörer.
Zuhörerinnen.
Danke, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne.
Bis bald.
Tschüssi.
Tschüss.
Das war Schöner Scheitern Plus mit Luis Hofmann und Anton Weil.
Wo produzieren wir das alles?
Im Studio Naschi unter Mitarbeit von Hanna Müller, Sita Messer, Theresa Guggenberger, Beats und Instrumentals von Matteo Hall. Einen sehr schönen Tag wünsche ich noch.
Dankeschön!
Ich grüße Sie.
Angenehm!